Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit
Katrin Segers.
Genau, und zwar zur Frage: Wie können Organisationen besser werden, indem sie sich mit dem Thema Purpose beschäftigen? Ja, liebe Katrin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns heute über das Thema Purpose miteinander austauschen.
Du, ich freue mich auch sehr, zumal ich ja finde, dass du da nochmal eine ganz interessante Herangehensweise an die Themen hast, dich damit beschäftigst, wie Organisationen besser werden können. Und da freue ich mich wahnsinnig auf den Austausch mit dir dazu.
Sehr gut. Ja, Katrin, du bist Geschäftsführerin der Agentur Rethink hier in Berlin, beide in Berlin. Und ja, wir haben schon mal zusammen arbeiten dürfen und uns da auch schätzen gelernt. Damals für die Welthungerhilfe, 50. Geburtstag, ganz spannendes Projekt, nochmal neu zu denken, wenn man die Welthungerhilfe neu gründen würde. Wie würde man es denn heute tun? Und vielleicht passt das ja sogar auch schon zum Thema, denn solche Organisationen wie die Welthungerhilfe, die müssen, glaube ich, nicht erst nach einem Purpose suchen, oder?
Nee, die müssen nicht nach einem Purpose suchen, aber die müssen sich hinterfragen. Und das ist ja das, was wir da gemeinsam versucht haben zu machen. Und ich glaube, da sind wir schon mitten im Herzen des Purpose-Prozesses, dass man beginnt zu hinterfragen, was man da eigentlich macht und wo man eigentlich hin möchte. Ja. Insofern ist die Schnittmenge da schon relativ groß.
Ja. Die Frage ist ja auch, da können wir beide uns ja auch mal versuchen festzulegen, was wir überhaupt mit Purpose meinen. Ne? Also wenn wir jetzt dran denken, wenn wir uns mal die Debatten so der letzten 2 Jahre anschauen, dann kamen ja plötzlich diese Purpose-Driven Organizations. Ne? Die wurden ja sehr populär. Mhm. Und da geht es ja tatsächlich um keinen geringeren Anspruch als die Welt zu retten oder zumindest irgendetwas zu tun, um diesem Planeten etwas zurückzugeben oder auch was Gutes zu tun. Das ist ja ein wahnsinnig hehrer Anspruch.
Ja, ich glaube, dass man da schon fast bei der zweiten Ausbaustufe ist. Ich glaube, dass man sich im ersten Schritt einmal überlegen muss, was ist eigentlich der nachhaltige, tiefgreifende Zweck meiner Unternehmung? Was will ich eigentlich, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Warum stehen wir alle gemeinsam morgens auf? Welchen Beitrag leisten wir? Und der Beitrag, und ich finde, das ist wirklich die allererste Stufe, die man versuchen muss zu klären für sich, nämlich welchen Beitrag leisten wir für die Gesellschaft, was das aber noch nicht bedeuten muss, dass das jetzt in 100 Jahren noch eine positive Spur hinterlässt. Die zweite Ausbaustufe ist natürlich dann zu sagen, wie kann ich mit meinen spezifischen Fähigkeiten und Expertisen eine positive Veränderung herbeiführen. Und diese positive Veränderung in der Form, wie sie eben derzeit auch diskutiert wird. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wenn ein Unternehmen sagt, unser tiefgreifender Zweck ist, das Leben für Menschen einfacher machen im Hinblick auf XY, dann ist davon vielleicht die Umwelt noch nicht revolutioniert, aber das Leben einzelner Menschen ist besser gemacht worden. Darum finde ich, muss man so ein bisschen voneinander trennen. Das sind zwei verschiedene Ausbaustufen. Nicht jedes Unternehmen, das purpose-driven ist, muss gleich einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Das heißt, du meinst, es reicht auch schon mal, sich überhaupt darüber im Klaren zu sein, wofür man arbeitet oder wofür es diese Organisation gibt.
Ganz genau. Was ist der höhere Zweck meines Schaffens? Was bewege ich in der Welt da draußen auf positive Weise natürlich?
Das ist, also ich frage mich halt da immer, für wen ist denn das wichtig? Ne? Also jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich vor allen Dingen erstmal für Gründer und Gründerinnen wichtig, dass die wissen, wofür gehe ich da? Ne? Und vielleicht auch für die, die dann sich um diese Gründer und Gründerinnen herumscheren und sagen, da mache ich mit. Und wenn es dann aber größer wird und eine Organisation Hunderte oder gar Tausende von Mitgliedern hat, dann frage ich mich eben, ist es dann denn noch wichtig, dass alle gemeinsam den gleichen Zweck spüren und verfolgen?
Also es ist interessant, dass du das fragst, denn ich glaube ja sogar, dass das für die Gründer am wenigsten wichtig ist, weil die es meist sowieso wissen. Also bestenfalls. Aber das ist ja nicht jeder Gründer, sondern es gibt ja auch Unternehmen, die schon seit 150 oder 200 Jahren existieren. Jetzt könnte man ja sagen, ist das dann für die nicht wichtig? Ist Purpose-Driven nur eine Frage, die sich Startups oder junge Unternehmen stellen müssen? Und das ist aus meiner Sicht nicht so. Und interessant wird Purpose, wenn du dir so die Debatte anschaust und auch aktuelle Studienlage anschaust, entwickelt Purpose eine Kraft im Grunde genommen in drei Zielgruppen rein. Ja? Nämlich einmal natürlich nach innen für deine bestehenden Mitarbeiter. Gibt sie Kraft, gibt sie Klarheit? Da können wir gleich nochmal tiefer einsteigen. Purpose entwickelt aber auch eine Kraft in den Konsumentenmarkt rein. Ja, es gibt da verschiedene Studien, die sagen, dass Konsumenten immer stärker belief-driven buyers sind. Ja. Und der letzte Punkt, den wir bis vor wenigen Jahren oder bis vor wenigen Monaten wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm hatten, ist, dass es auch für Investoren immer interessanter wird. Ja, auch da gibt es Studienmaterial, das belegt und aber auch die Sachlage, die uns zeigt, dass Purpose etwas ist oder auch in diesem Fall der positive Impact auf eine Gesellschaft etwas ist, das nicht mehr, sagen wir mal, wie so ein Ablasshandel betrieben wird, sondern eben stark gefordert wird vom Finanzmarkt, von Investoren.
Und natürlich, wenn du sagst, nach innen die Kraft entfaltet, dann ja auch gleichzeitig in den Arbeitsmarkt, ne? Weil, also so nach dem Motto, wen ziehen wir denn an als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin?
Absolut, absolut. Also junge Mitarbeiter, junge Talente, junge Mitarbeiter zu finden, ohne denen einen höheren Zweck zu geben, ist fast unmöglich. Ich hatte letzte Woche gerade einen Workshop zum ähnlichen Thema und habe das mal in die Runde gefragt, vor allen Dingen an die jungen Teilnehmer, die da waren, und die haben gesagt, na, selbstverständlich, ja. Die mussten gar nicht lange überlegen, ob das für sie einen Wert hat, dass es einen Zweck gibt, für den sie da wirklich auch hart ihre Energie einsetzen und schuften und ihre Ideen einbringen. Wenn die das tun, wenn die mit voller Energie hinter einer Sache stehen und volle Energie in die Themen reingeben, dann wollen die auch wissen, wofür sie das tun. Dann brauchen die einen höheren Zweck.
Ja, ich finde das gerade total spannend. Während ich dir so zuhöre, löst sich gerade bei mir auch so ein Knoten, ne? Also ich sage dir mal, wo eigentlich auch der Knoten war. Wenn ich von der Organisation selbst ausschaue, dann ist es ja so, dass ein Purpose erstmal für das Überleben der Organisation, könnte man sagen, irrelevant ist oder sogar hinderlich sein kann. Denn wenn wir jetzt nochmal systemtheoretisch mit unserem lieben Niklas Luhmann draufschauen, der würde sagen, da geht die Elastizität der Organisation verloren. Also sprich, wenn ein Richtungswechsel her muss aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen, dann ist das schwieriger, diesen Richtungswechsel herbeizuführen, wenn ich lauter Organisationsmitglieder habe, die aber ganz eng an diesem Purpose hängen oder die ganz stark identifiziert sind mit zum Beispiel dem bisherigen Produkt. So. Mhm. Und jetzt plötzlich muss ich was ganz anderes produzieren und muss die Leute jetzt in einer Organisation, ne, deren Mitglieder sich eben da, die also Fan geworden sind des vorigen Produkts, für die wird es wahnsinnig schwer, diesen Wandel zu vollziehen. So, also wenn man aus der Perspektive schaut, könnte man sagen, ist Purpose eigentlich auch eher hinderlich.
Ja, ich würde da widersprechen. Ja. Denn ich verstehe gar nicht das so, dass ein Purpose, ist ja nichts Monolithisches. Oder andersrum, ein Purpose ist ja nicht ein Ziel. Ein Purpose sagt ja nicht, ich muss Autos produzieren, sondern ein Purpose würde ja eher sagen, ich beschäftige mich mit der Frage, wie Menschen sich am besten von A nach B bewegen. Und da kann Autos produzieren eine Möglichkeit sein. Und wenn du sagst, und das glaube ich auch, aber auch gerade systemisch, gerade wenn du sagst, mein Selbstverständnis ist, die Welt dadurch besser zu machen, dass Menschen umweltschonend von A nach B kommen beispielsweise, dann fällt es dir auch viel leichter zu sagen, ich sattel jetzt um und probiere mal aus, was im Fahrradmarkt geht oder wie auch immer, ja, biete mobile Services an. Ich glaube ja sogar, dass die Elastizität des Unternehmens insofern gestärkt wird, weil der innere Kern, also das, was es im Grunde zusammenhält, stark ist und das Unternehmen sich dessen auch bewusst ist.
Ja. Ja, also das kann auch sein. Ich wollte nur ganz kurz nochmal sagen, wo hat sich der Knoten gerade gelöst beim Zuhören?
Entschuldige.
Ja. Ja, nee, kein Problem. Ich habe wenn wir jetzt schauen, was sind relevante Umwelten für die Organisation? Ne? Sowas, was du auch genannt hast, Arbeitsmarkt, Finanzmarkt, Absatzmarkt, dann ist es so, dass eben diese relevanten Umwelten aber sehr, sehr stark einfordern, dass eben die Organisationen sich mit diesem Thema beschäftigen oder hier auch wirklich was zu bieten haben. Ja, ja. So wie du eben ganz klar gesagt hast, gar nicht mehr vorstellbar, junge Talente zu gewinnen, ohne sagen zu können, wofür gibt es uns oder ne, welche Zwecke verfolgen wir. Mhm. Und deswegen ist es ja dann doch gleichsam wieder überlebenswichtig geworden für die Organisation, sich damit jetzt nämlich aktuell auseinanderzusetzen.
Absolut. Und ich glaube aber, dass, dass die Kraft nicht nur in dem Moment wichtig ist, in dem es eingefordert wird, sondern ich finde, wir sehen das jetzt auch in der Krise, wenn alle Säulen, die du um dich herum aufgebaut hast, auf einmal zusammenbröckeln, ist es ja umso wichtiger zu wissen, was dein innerer Kern ist, was dein höherer Zweck ist dann in dem Sinne auch, weil es dir eine Klarheit gibt und du nicht jeden Tag wieder Entscheidungen neu treffen musst, sondern dein inneres Momentum ist so stark, dass du daraus viel, viel einfacher und klarer navigieren kannst.
Ja, ist denn eigentlich Purpose jetzt das neue Wort für Markenstrategie?
Nö, Purpose ist ja erstmal etwas, was im Unternehmen stattfindet. Ich glaube, dass es eine große Verbindung zwischen Purpose und Markenstrategie gibt. Aber eine Marke ist ja immer darauf ausgerichtet, eine Brücke zum Menschen da draußen zu bauen. Ja, also wir sagen ja auch, Marken gehören gar nicht den Unternehmen, Marken gehören den Kunden. Und Marken finden ja erstmal wirklich nur komplett im Kopf statt. Ja? Ein Produkt der Kommunikation und allem, was dazugehört. Natürlich ist da auch noch mehr dabei, aber es ist vor allen Dingen erstmal etwas, was ein kommunikatives Ergebnis ist. Purpose darf auch nicht nur marketinggetrieben sein, sondern Purpose ist etwas, was im Unternehmen stattfinden muss. Das heißt, es muss aus dem Unternehmen herauskommen. Und deswegen würde ich auch nie empfehlen, den Purpose eines Unternehmens rein aus Marktbeobachtungen zu definieren.
Ja, da hast du ja auch spannende Artikel dazu geschrieben, die ich gerne gelesen habe, ne? Thema Purpose-Washing. Ganz gefährlich sogar, ne?
Ja, also ich möchte da auch nicht zu so einem, ich möchte gar nicht den Schwung aus einer positiven Entwicklung nehmen, nämlich die der Haltungskampagnen. Ja, wir haben das ja gesehen, es gab zahlreiche Haltungskampagnen, die einen guten Beitrag auch zu einer Diskussion tragen. Und das freut mich auch, ja. Also auch wenn wir
sag mal ein Beispiel, also dass unsere Hörerinnen vielleicht mal was nachgoogeln können oder so.
Also wenn man einmal über die ganzen Nike-Kampagnen nachdenkt, dann sind das erstmal wunderbare Haltungskampagnen, die eine Haltung zum Thema Menschenrechte, zum Thema Freiheit nehmen. Das sind aber Kampagnen und es bleiben auch erstmal nur Kampagnen. Und das finde ich, darf man nicht vergessen. Und es gab, das hatte mich damals bewogen, diesen Artikel zu schreiben. Es gab damals, damals ist im letzten Jahr, ich rede jetzt hier so wie vor 10 Jahren.
Also viel passiert seitdem.
Ja, genau. Ich sage aber auch zu damals schon, wenn es letzte Woche war, wenn immer so viel passiert, gab es verschiedene Kampagnen. Da war die Gillette-Kampagne zum Thema, wie man, was der neue Mann ist. Oder es gab eine, wie ich fand, jetzt nicht wahnsinnig gelungene, ich glaube, Edeka-Kampagne zum Muttertag. Und das waren Kampagnen, die nicht das Produkt im Fokus hatten, ja? Sondern über Männlichkeit, über die Rolle der Frau in der Familie etc. sprechen wollten. Und das ist erstmal schön. Das hat aber noch nichts mit einem höheren Zweck zu tun. Ja. Und darum möchte ich, wie gesagt, nicht jetzt zu so einer Kritikerin der gesamten Haltungskommunikation sein. Ich finde das wunderbar. Nur wenn wir über Purpose sprechen, dürfen wir nicht so tun, als hätten wir mit einer Haltungskampagne unsere Hausaufgaben schon getan. Denn Purpose-Driven Organizations müssen auch nach dem handeln, was sie proklamieren.
Ja, ich habe mich auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal gefragt, welche kenne ich denn eigentlich? Also was sind denn jetzt so Purpose-Driven Organizations? Und ich war jetzt am Wochenende in Köln meine Mama besuchen. Ich bin ja in Köln groß geworden. Und dann kam ich an diesem ganzen Karnevalsvereinslokalen vorbei und habe gedacht, ja, naja, klar. Also so ein Karnevalsverein, das ist also durch und durch eine Purpose-Driven Organization, ja. Oder die haben auf jeden Fall einen ganz klaren Purpose. Und da ist es auch ganz logisch, dass die Leute sich da das Jahr über extrem engagieren. Also sie stecken da irrsinnig viel Zeit rein. Also wenn ich in Köln wohne, kann das gar nicht nachvollziehen wahrscheinlich. Aber die bekommen da ja kein Geld dafür, sondern die zahlen da ganz viel Geld dafür, dass die zum Beispiel in so einem Verein sein dürfen. Mhm. Und dann müssen die sich da ihre Uniform kaufen und müssen Kamelchen kaufen, die dann vom Wagen runtergeworfen werden beim Karnevalszug. Also, und Das ist ja, sage ich mal, den Spieß rumgedreht. Nämlich so dieses, die Organisation ist so attraktiv, dass Leute bezahlen, um dabei sein zu dürfen. Also dann hat man es doch geschafft, ne, oder?
Dann hat man es geschafft. Das ist, ich bin jetzt in der Business-Struktur dieser Karnevalsvereine nicht so bewandert wie du, Christina. Ich stelle es mir aber noch ein bisschen einfacher vor, mit dem Hintergrund, oder wie du ja vorhin auch sagtest, als Welthungerhilfe zu sagen, wir haben einen Purpose, weil das ja im Grunde genommen ist der Grund, weshalb man gestartet ist. Die Kunst liegt da jetzt darin zu sagen, wie schaffe ich es denn aber, ein Unternehmen, das jetzt per se gar nicht auf Gemeinwohl ausgerichtet ist, so im Businesskern mit einem höheren Auftrag, mit einem gesellschaftlich positiven Impact zu verbinden. Und da gibt es ja ganz interessante Beispiele auch, also von, ich weiß, das sind jetzt diese alten alten Geschichten, über die immer jeder spricht, aber das finde ich besonders schön, das ganze Thema Patagonia, ja, sich das anzugucken, was die machen. Oder aber auch die viele Startups, die jetzt gegründet werden, wenn man sich nebenan.de anguckt, ja, zum Beispiel das Thema Nachbarschaft zu stärken. Oder man guckt sich Ecosia an, die sagen, es ist in unserem Unternehmenskern, also unser Businessmodell ist darauf aufgebaut, einen positiven Beitrag zu leisten, indem wir Bäume spenden. Und oder aber man geht so weit und schaut sich Microsoft an, die ja nicht sagen, wir entwickeln Hard- und Software, ja, sondern die sagen, wir wollen Menschen empowern, also Menschen und Organisationen empowern, mehr zu leisten, achieve more, sagen die. Empower people and organizations to achieve more. Das ist natürlich ein ganz interessanter Purpose.
Ja. Du, ich glaube auch, die Kunst liegt darin, den Purpose ein Stück vage zu formulieren. Ja, also ich glaube, also einerseits natürlich eine Klarheit zu haben und andererseits aber so viel Interpretationsspielraum zu lassen, dass eben auch noch genügend Menschen sagen können, ja, da finde ich was für mich da drin.
Ja, wenn du mit vage meinst, nicht konkret, dann gebe ich dir recht. Aber es muss ja ein Feld definieren, das du vorhast, denn sonst kann es ja keine Kraft entwickeln, keine Zugkraft. Mhm. Das heißt, man muss sich schon darauf einlassen zu sagen, ich möchte nach Nordost, ja, ohne zu sagen, Tallinn ist mein Reiseziel.
Genau, ja, so meine ich es. Mhm. Was mir jetzt auch gerade nochmal so kam, wenn man sich mal so die New Work-Bewegung anschaut oder den Urgedanken von New Work. Also Gründer ist ja dieser Frithjof Bergmann, der hat in den 70er Jahren gesagt, er würde gerne die gesellschaftlichen Impulse so setzen, dass man Erwerbsarbeit trennt von einer Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Und der dritte Baustein war dann noch nur technisch fortschrittliche Selbstversorgung sicherzustellen. Ne? Also der war ja im Übrigen gedanklich schon sehr nah am 3D-Drucker damals. Aber wenn man das jetzt nochmal nimmt mit dem Karnevalsverein, dann könnte man doch sagen, na gut, dann ist doch der New Work-Gedanke mitunter wunderbar verwirklicht, wenn jemand im Karnevalsverein die Arbeit tut, die er wirklich, wirklich tun möchte und seine Brötchen aber bei der Kölner Stadtreinigung verdient und da jeden Morgen etwas zähneknirschend hingeht.
Ja, da bist du ja aber auf der persönlichen Ebene, nicht auf der Unternehmensebene. Das heißt, und das ist ja auch etwas, was Douglas Coupland damals mit der Generation X schon sehr klar hat, ja, dass du eine Bewegung hast, die tagsüber im Kaufhaus arbeiten können, um dann aber schon um 14.30 Uhr frei zu haben und ihren eigentlichen Leidenschaften nachzugehen. Das ist das eine, dass man da eine hohe Konsequenz in dieser Trennung der beiden Lebenswelten hat. Das andere wäre ja aber zu sagen, wie schaffe ich es denn, eventuell auch meine Energie in etwas zu setzen, das beides vereint, das mir das meiner Vorstellung von einem guten beruflichen Leben, von einem guten professionellen Schaffen gerecht wird, dass mein Zielen dessen, was ich in meinem Leben auch erreicht haben möchte, gerecht wird und das mir gleichzeitig Spaß macht und aber auch die Miete und die Brötchen bezahlt.
Ja, also ich kann sagen, dass ich das für mich geschafft habe und ich da auch tatsächlich super glücklich drüber bin. Und ich empfinde das als ein Riesengeschenk, dass das gelungen ist. Ich empfinde das aber als nicht selbstverständlich, dass sowas passiert.
Nee, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, weil man ja auch im ersten Schritt erstmal für sich selbst finden muss, was macht mich denn eigentlich glücklich? Also wie finde ich denn diese Schnittmenge aus dem, was ich gut kann, was mir Spaß macht, von dem ich das Gefühl habe, das ist auch ein höherer Zweck meines Handels und dann kriege ich dafür auch noch Geld. Das ist ja auch, das ist ja kein unkomplexer Prozess und vor allen Dingen ist es ja auch etwas, was sich ändert. Ja, das ist ja nichts, was du einmal mit dem Verlassen der Schule, da wahrscheinlich erst recht nicht, aber oder meinetwegen auch mit dem Verlassen der Universität für dich einmal so niederschreibst und dann marschierst du danach die nächsten 20 Jahre. Nee. Und ich glaube, da muss man mit sich selbst und anderen Menschen in einem Dialog bleiben. Und da sind wir wieder bei der Organisation. Das ist natürlich auch genau das, was in den Organisationen stattfinden muss. Das ist aus meiner Sicht immer wieder ein Aushandlungsprozess über alle Ebenen hinweg und nichts, was monolithisch da einmal steht.
Ja, na, ich finde, das ist ja, wäre ja vielleicht auch schon mal ein schöner Purpose, zu sagen, wir wollen eine Organisation sein, die dann eben auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit gibt, beides zu vereinen, indem sie für uns tätig sind und gleichzeitig etwas tun, was sie wirklich, wirklich tun möchten. Das ist natürlich ein schöner Anspruch, so könnte man es sehen. Und gleichzeitig gibt es ja diesen Begriff, ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, der gierigen Organisation, der besagt, dass Organisationen teilweise jetzt hingehen und ihre Mitglieder verschlucken, also vereinnahmen möchten, indem sie alles von ihnen haben möchten. Sogar noch die Leidenschaft für die Arbeit. Ja. Oder also so nach dem Motto, sie wollen, dass die Leute sich auch als ganzer Mensch da einbringen. Und das sind zum Beispiel Organisationen, die rund um die Arbeit noch ganz, ganz viele andere Angebote machen. Zum Beispiel Sportvereine oder andere Aktivitäten, gemeinsame Veranstaltungen, gemeinsame Exkursionen und. Und dadurch aber den Leuten kaum noch Luft zum Atmen lassen, weil natürlich macht das auch mal Spaß, mit den Kollegen einen trinken zu gehen. Aber wenn ich mich dazu ständig verpflichtet fühle und gar nicht mehr dazu komme, auch noch andere Freunde zu haben, dann kann das natürlich sehr problematisch werden.
Ja, ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen, die du gesagt hast. Nämlich der erste Punkt, dass du sagst, es könnte ja schon ein guter Anspruch als Unternehmen sein, zu sagen, ich versuche ja mal eine gute Balance hinzubekommen zwischen das kannst du und das macht dir auch Spaß und da versuche ich dir jetzt einen guten Arbeitsplatz zu bieten. Meine Erfahrung ist, ich kenne eigentlich fast kein Unternehmen, das sich diese Gedanken nicht macht. Ich glaube, da sind wir schon. Ich glaube, ja. Spaß ist jetzt auch Spaß ist nicht das richtige Wort, sondern worüber wir ja viel auch reden, ist das ganze Thema Happiness. Ja? Und Happiness, hat man festgestellt, hat ja gar nichts damit zu tun, dass es spaßig ist, wie ich sitze irgendwie, keine Ahnung, im Sommer am Pool und gucke irgendwie, weiß ich nicht was, sondern worum es ja geht, ist, Menschen sind dann glücklich, wenn sie das Gefühl haben, auf gute Weise gefordert zu werden und sich weiterentwickeln zu können und mit netten Menschen zusammen und so weiter und so fort.
Ja, und ihre Kompetenzen einbringen zu können.
Absolut, absolut. So, das heißt, und jetzt formuliert das auch jeder für sich anders und manche sind noch ein bisschen tapsiger und manche sind da schon weiter. Aber ich erlebe kein Unternehmen, das sagt, das ist uns egal. Und das, darum glaube ich, wir sind da schon wirklich ein gutes Stück die Strecke des Weges gegangen. Und was ich aber häufig beobachte, ist, dass viele CEOs sich da sehr viel Gedanken drüber machen, aber nicht es vermögen, die Gedanken, die sie sich dort machen und den Anspruch, den sie haben, für ihre Organisation auch ins Unternehmen zu kommunizieren.
Ja.
Und das ist ja ein Punkt, wo wir auch häufig ansetzen, dass wir sagen, wir versuchen, die genialen Gedanken oder die guten Gedanken, die Vision etc. der Führungsmannschaft so in ein Narrativ zu betten und in Kommunikation zu gießen, dass wirklich jeder im Unternehmen auch erreicht wird und mitgenommen wird und eine Chance hat, an dem zu partizipieren. Darum glaube ich, dass, also du kennst mich, ich bin da ja auch, das Glas ist ja für mich immer mindestens dreiviertel voll, ja, und ich glaube, wir haben da schon einen Riesenschatz auch als Volkswirtschaft und ich glaube, die Hausaufgabe ist weniger darüber nachzudenken, sondern mehr einen Weg zu finden, wie wir in der Kommunikation das intern auch schaffen, diese Energie eben ins Unternehmen zu tragen.
Ja, also da ist unsere Erfahrung auch ähnlich, dass häufig ganz viel auch schon da ist in den Organisationen. Also man muss eigentlich gar nichts neu erfinden oder irgendwas sich neu erdenken, ja, sondern es ist ja oft schon was da, nur die Aufmerksamkeit ist darauf noch nicht so stark fokussiert. So. Und deswegen bin ich auch eine große Freundin davon, auch tatsächlich mit verschiedensten Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern zu sprechen und die auch zu fragen, sag mal, wieso stehst du eigentlich jeden Morgen auf und kommst hierher? Also was ist hier eigentlich cool? Ja.
Genau, und das auch als Rückkopplung wieder an die anderen Ebenen zu geben, weil häufig findet da sozusagen für diese berühmt-berüchtigte Lehmschicht dazwischen und der Dialog findet halt nicht statt. Und ich glaube, dass es für beide Seiten kraftstiftend ist, zu wissen, warum der andere, also welche Gedanken sich der andere darüber macht, warum er gerne dorthin geht, was ihn antreibt dort und aber auch aus Unternehmenssicht, wie sie versuchen, für Menschen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wirklich fruchtvolles, stimulierendes Umfeld zu bauen.
Hm, ja. Übrigens, du meintest ja gerade, du kennst kein Unternehmen, das das nicht tut. Mir ist ganz spontan eins eingefallen, das ich kenne, das das überhaupt nicht tut. Und mit dem Unternehmen hatte ich mal kurz Kontakt und dann auch ganz schnell nicht mehr. Mhm. Und es war wirklich ganz interessant zu sehen, wie so eine wirklich große Organisation, die international agiert, dann aber trotzdem funktioniert und auch wahnsinnig erfolgreich ist im Markt, wobei, und deshalb kam ich dann auch dort ins Spiel, sie halt große Schwierigkeiten haben, mittlerweile eben Fach- und Führungskräfte zu gewinnen. Ja? Mhm. Und nämlich genau das passiert, was du auch beschrieben hast. Die kommen natürlich alle und fragen, wieso sollte ich mich denn hier für sie eigentlich engagieren? Ja, mhm. Also so. Und das ist ein inhabergeführtes Unternehmen und diese Familie, die also dieses Unternehmen führt, die ist sehr gefürchtet und ist auch bekannt, wirklich unangenehm zu sein und ein sehr, sehr hartes Regiment zu führen. Und ich frage mich natürlich wirklich, wie überlebensfähig sind solche Organisationen eigentlich noch? Ja, und das kann man ja auch beobachten. Dort brechen erste Geschäftsfelder ein, ne? Die Fach- und Führungskräfte fehlen. Also werden die das schaffen, ohne einen richtigen Richtungswechsel hinzukriegen? Ich glaube eigentlich nicht.
Ja. Ja, das ist jetzt, da mag ich gar nicht spekulieren, dass dieser Wirtschaftskrimi, von dem du da sprichst, irgendwie weitergeht. aber ja, ich glaube auch, es wird schwieriger. Es wird sehr viel schwieriger. Du wirst keine geistreichen, tollen Menschen bekommen, wenn du nicht in der Lage bist, verschiedene Fragen für die zu beantworten. Mhm. Und dann finde ich dieses Thema der gierigen Organisation, das finde ich nochmal, hat nochmal eine ganz andere interessante Perspektive, die gar nicht ja so stark über den Purpose kommt, sondern so ein bisschen auch fragt, was für ein Menschenbild habe ich denn eigentlich? Mhm. Also, und ich finde von beiden Seiten, nämlich auf der einen Seite zu sagen, ich muss jetzt hier mal für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch einen Sportverein aufbauen, weil die kriegen das ja wahrscheinlich gar nicht gebacken, in ihrer Freizeit das selber noch zu tun. Das finde ich ist ein, das nimmt den Menschen so jegliche Form von Autonomie, was ich schwierig finde. Was nicht heißt, dass man nicht auch Angebote machen kann, aber es wäre ja sinnvoller zu sagen, wir unterstützen euch mit einem whatever Gutschein, so dass ihr euren sportlichen Freuden nachgehen könnt, wie auch immer.
Ja, aber es gibt ja sogar die Möglichkeit, wir haben ja Gesetze in Deutschland, ne, die sogar gesundheitsfördernde Maßnahmen richtig sponsoren. Also da können ja Organisationen richtig Geld bekommen dafür. Ne?
Ganz genau. Und der andere Punkt ist natürlich, dass ich aber auch, wenn man sagt, das ist eine gierige Organisation und die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich glaube, also meine Erfahrung mit dieser Generation Y, aber auch Z, ist, dass die mir schon relativ klar sagen, wo Grenzen sind. Ja? Also wo sie auch gar nicht mehr möchten. Ja. Und ich merkte schon, also ich meine, man kennt es ja in der Kommunikationsbranche und in den Agenturen der Nullerjahre, ja klar, wir haben da irgendwie Tag und Nacht gesessen und auch viel Spaß gehabt, aber das ist halt anders geworden. Und genau, und darum glaube ich, dieses gierig heißt ja immer irgendwie, da ist so ein Monster, das die anderen auffrisst. Und das ist, finde ich, ein Menschenbild, das dem ich nicht folgen mag.
So. Ja. Ja, vielleicht, wir nähern uns ja schon leider dem Ende. Vielleicht können wir mal zum Ende hin noch mal so ein Bild zeichnen. wie läuft das denn ab? Also wenn man jetzt mit einer Organisation am Purpose arbeitet und welche positiven Effekte hat es eben auch während dieser Arbeit? Und da würde ich auch deine Erfahrungen gern mal hören. Also unsere sind es, dass dieser Prozess, sich damit zu beschäftigen, allein total lohnenswert ist.
Absolut.
Mhm. Weil die Leute leuchtende Augen bekommen.
Absolut.
Weil, wenn man denen den Spiegel irgendwann vorhält und sagt, guck mal, wir haben jetzt hier 18 Interviews oder so geführt und da ist bei rausgekommen, das und so und so seid ihr, das und das und das sind eure Spielregeln des Miteinanders und das und das macht euch aus und man zeigt ihnen auch mal ihre Ecken und Kanten. Also nicht alles nur schön, ja, sondern auch mal so, guck mal, und das seid ihr eben auch, ist ein bisschen schrullig, aber sympathisch. Ne? Also die, da kommt ja, denen kommt ja teilweise wirklich das Pipi in die Augen, ja, weil die so gerührt sind, dass das mal einer ihnen so auf den Punkt bringt, wer sie eigentlich sind und wofür sie das tun.
Du, das, die Erfahrung mache ich auch. Ich merke, dass die größte Hürde ist, sich erstmal auf den Weg zu machen. Ja, zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein. Jetzt muss man sagen, das Purpose ist dann auch irgendwie so ein Wort, das ja auch gelitten hat und alle verdrehen erstmal die Augen. Hingegen, wenn man darüber spricht, was es denn eigentlich bedeutet, dann finden es ja irgendwie auch alle wieder gut. Also das heißt, meine Erfahrung ist, dieses auf den Weg machen, sich darauf einlassen, dass man sich mit der Frage beschäftigt, ist eigentlich die erste Hürde. Und wenn da alle einen Haken hintergemacht haben, dann ist der Findungsprozess aus meiner Sicht fast die einfachste Übung, weil es A, allen Spaß macht und die meisten Unternehmen da schon relativ weit sind. Das heißt, die haben schon sehr viel in sich, was sie halt irgendwie aber nie zu Papier gebracht haben. Eben die Frage zu stellen, wo stehen wir, welche Rolle haben wir, wo stehen wir in der Volkswirtschaft, welche Rolle haben wir in der Gesellschaft. Und da aber auch nicht generisch zu sein, sondern anspruchsvoll mit sich selber zu sein und sich nicht so schnell zufrieden zu geben, zu sagen, ja, wir sind halt die, die hier Autos produzieren, sondern eben stärker hinzugehen und zu sagen, welchen Beitrag leisten wir da eigentlich? Und das ist ein Prozess, der, wie gesagt, auch aus meiner Sicht teilweise diese alten Silos überwindet und Menschen in Dialog bringt, die sonst wenig miteinander gesprochen haben. Und dann gehen immer alle sehr freudig raus, weil es eben Kräfte freisetzt. Das ist eigentlich der einfachste, die kleinste Übung, diesen Purpose zu identifizieren. Und dann fängt es aber an, nochmal ans Eingemachte zu gehen, nämlich das zu machen, worüber wir vorhin sprachen, wie kriege ich es jetzt eigentlich ins Unternehmen transportiert und wie mache ich das auch nachhaltig? Wie mache ich das nicht nur einen Abend auf der Weihnachtsfeier mit einer schönen PowerPoint, die so animiert ist und dann packe ich noch irgendwie einen Song aus den 90ern hinten drauf und alle sind glücklich, sondern wie schaffe ich das zu einem integralen Bestandteil meines Schaffens zu machen und wie schaffe ich das, kontinuierlich zu kommunizieren mit einer Rückkopplungsschleife etc. Und das ist anspruchsvoll und da braucht man halt auch einen langen Atem, weil viele von uns gewohnt sind, wenn sie einmal was beschlossen haben, dass es dann ja irgendwie morgen auch umgesetzt ist, dann hat man einen Haken dahinter und dann marschiert man weiter. Und das ist aber etwas, was Zeit braucht und auch Liebe braucht, um das ins Unternehmen zu bekommen.
Ja, fast schon ein schönes Schlusswort, aber einen Satz wollte ich noch dazu sagen.
Ja.
Da sind wir nämlich beim Thema Organisationsentwicklung. Und wenn du sagst, man muss es ins Unternehmen bringen, dann heißt das ja nichts anderes, als die Leute dazu sprachfähig und handlungsfähig zu machen, also entscheidungsfähig zu machen. Das heißt, ihre Entscheidungen, die sie den lieben langen Tag treffen, kleine Entscheidungen, große Entscheidungen, danach auszurichten, ob sie dazu passen und das auch benennen zu können. So, und das ist eben ein Prozess, der geht nicht mal mit Fingerschnipp und der geht nicht, wie du schon meintest, durch ein Firmen-Event mit einer schicken Präsentation und einem tollen Endorphin-Ausschüttungsmodus, sondern das geht natürlich über kontinuierliche Strukturen, die ich aufbaue, um die Leute in den Dialog darüber zu bringen, in den Austausch, ins Lernen. Also um die Organisation ins Lernen zu bringen, muss ich eben auch Strukturen schaffen, die dann diesen Purpose immer wieder besprechbar machen.
Genau, du kannst Prototypes machen, du musst Leuchttürme schaffen, du musst zeigen, an welchen Stellen sich das sowieso schon manifestiert, um auch so ein Proof of Concept ins Unternehmen zu liefern, damit man nicht das Gefühl hat, da haben sich Philosophen hingesetzt, die keine Ahnung von meinem Tagesgeschäft haben, sondern so, dass man relativ schnell sieht, wie nah es eigentlich an der täglichen Arbeit ist und wie wertstiftend es auch jeden Tag für dich in deiner Arbeit ist.
Wunderbar. Liebe Katrin, vielen Dank für das schöne Gespräch und dass du heute bei uns warst.
Liebe Christina, ich danke dir und ich hoffe, wir Wir setzen das fort.
Ja, unbedingt.
Ich habe noch viele Fragen.
Ja, ich auch.
Tschüss. Tschüss, Christina.